Heute Morgen ist Palmsonntag und da werde ich ein bisschen thematisch draufgehen. Und ich habe Debbie gebeten, uns einfach noch einmal den Text, der über Palmsonntag handelt, in Matthäus, uns vorzulesen. Und ich möchte euch einladen, richtig gut hinzuhören und aufzunehmen und euch bewusst zu machen, was dort stattfand, was dort geschrieben steht.
Also es wird Matthäus 21, 1 bis 17. Der Einzug in Jerusalem. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Betphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die dort angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet: Der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion: Dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, den Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten: Wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen: Es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Aber die Wunder, die er tat, und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führenden Priester und der Schriftgelehrten. Hörst du eigentlich, was die da rufen? Sagten sie zu ihm. Gewiss, erwiderte Jesus, habt ihr nie das Wort gelesen? Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt? Damit ließ er sie stehen, verließ die Stadt und ging nach Bethanien. Dort übernachtete er.
Hi, vielen Dank, David. Das Thema heute heißt Zilui. Wir wissen, worum es geht. Wenige Tage vor dem Höhepunkt der Karriere von Jesus, seines irdischen Dienstes, offenbart er sich feierlich als Sohn Davids, als der Messias. Ich möchte heute mit euch diese Geschichte von einem anderen Gesichtspunkt betrachten, weil sie zeigt uns eigentlich generell, was geschieht, wenn Jesus an einem Ort einzieht und sich offenbart. Und so wie damals Jesus in die Stadt Jerusalem einzog, um sich zu offenbaren, lässt sich das auch auf unser persönliches Leben, auf unsere Familien, auf unsere Gemeinden, Städte, Länder übertragen, ganz klar. Es hat einen ganz persönlichen Charakter, es hat eben aber auch einen universellen Charakter, weil das Prinzip ist immer das Gleiche. Und die Frage, die uns beschäftigen soll heute Morgen, ist: Was passiert, wenn Jesus an einen Ort einzieht? Und das sehen wir hier in der Geschichte ganz deutlich. Er offenbart sich hier in dieser Geschichte dreifach. Und hier sehen wir, dass Jesus sich zunächst als Retter offenbart. Und das lesen wir ganz stark. Wir haben dieses Wort gehört, Hosanna. Hosanna ist der hebräische Ausdruck für: Oh, hilf doch. Das ist dieser dringliche Ruf, der Schrei um Hilfe. Das bedeutet Hosanna. Und es ist interessant, dass eben in diesem Anlass, in diesem Zusammenhang, als Jesus einzog, dass die Kranken, heißt es dort, und die Blinden zu ihm kamen und von ihm geheilt wurden. Weil das ist immer das, was geschieht, wenn Jesus an einen Ort kommt, das Heil Gottes wird offenbar. Er ist der Heiland, er ist der Erlöser. Und so ist es eben auch, wenn Jesus ein Leben betritt oder eine Lebenssituation betritt, eine Gemeinde betritt oder eine Stadt heimsucht oder ein Land heimsucht. Er wird immer dann Gesundheit an Geist, Seele und Leib bringen und ewiges Heil. Das ist das Herz Gottes als Erlöser. Er ist so voller Licht. Er wird ja beschrieben als der Lichtbringer, der Heilsbringer, der voller Herrlichkeit ist, dass alles Finstere nicht bestehen kann und bringt somit völlige Freiheit und beendet jede Gefangenschaft. Das sieht man ja ganz klar an dieser Freimütigkeit, die diese Kinder im Tempel an den Tag legten. Da war nicht dieser Krampf, da war nicht diese Verschrobenheit in der Atmosphäre, da lag nicht diese Schwere in der Luft, sondern wenn Jesus kommt, verändert sich die Atmosphäre und da ist Freiheit. Und eine gesunde, heilige Ausgelassenheit kommt an diesen Ort. Und das Zweite, wie Jesus sich offenbart, ist, dass er sich in dieser Situation hier als nicht nur als Retter, sondern als Herr offenbart. Und das lesen wir hier in dieser Geschichte im Vers 5. Da heißt es, da wird der Prophet zitiert, wo er sagt, siehe, dein König kommt. Das ist ja auch sehr wichtig. Und ein König, das ist natürlich uns, unserer Gesellschaftsform, in unserer Regierungsform sehr fremd. Die einzigen, die das noch irgendwie gut richtig wahrnehmen können und auch positiv wahrnehmen und schätzen, das sind eigentlich so die Engländer, die sehr verbunden sind mit dem Königshaus, mit ihrer königlichen Geschichte und ein sehr gutes Verhältnis dazu haben. Weil der König hatte geschichtlich gesehen alle Macht, Gutes zu tun, aber keine Macht, Schlechtes zu tun. Das war das, was die Engländer genialerweise geschafft hatten, indem sie die Monarchie erhielten und gleichzeitig dieses parlamentarische System aufrichten. Aber wie auch immer du es drehst, ein König kommt immer mit einem Regierungsanspruch. Das ist das, wie ein König regiert. Jesus kam nicht nur an diesem Tag in die Stadt, um Ratgeber zu sein. Er ist der wunderbare Ratgeber, er gibt wunderbaren Rat, das wissen wir. Aber er kam nicht nur als Ratgeber, sondern er kam als Bestimmer. Ja, und dieses Wort gefällt uns natürlich nicht so gut. Er kam als Bestimmer. Mit anderen Worten, wenn Jesus ein Leben betritt oder eine Familie heimsucht oder eine Gemeinde oder eine Stadt oder ein ganzes Land, dann will er nicht auf dem Beifahrersitz Platz nehmen, sondern er will auf dem Fahrersitz. Diesen Anspruch hat er. Er will das Steuer in unserem Leben übernehmen. Und das Allerwichtigste, was wir in unserem Leben tun können, das ist die allerwichtigste Entscheidung, neben dem Jesus als Erlöser anzunehmen, als Heiland, ist ihn als Herrn, als König in unserem Leben anzunehmen und ihm unseren Willen zu bringen. Und wir sind gut darin, wir Menschen, wir bringen, und das wird uns auch oft so gesagt, wir bringen Jesus unsere Sünden. Wir bringen Jesus unsere Krankheiten. Wir bringen Jesus unsere Probleme. Wir bringen Jesus unsere Leiden. All diese Dinge, das hat er weggenommen, dafür ist er am Kreuz gestorben. Aber die wenigsten Menschen erkennen, dass Jesus auch vor allem gekommen ist, um Herr zu sein. Und ihm unseren Willen bringen. Und ich möchte jeden von uns immer wieder neu ermutigen, weil das so wichtig und zentral ist, unseren Willen ihm auszuliefern. Ihn nicht nur als Retter anzunehmen, sondern als Herrn. Und darin zu bleiben und immer wieder uns zu entscheiden in unseren Lebenssituationen. Das Dritte, wie Jesus sich hier offenbart in dieser Geschichte, ist als Wiederhersteller. Und da kommt eben dieser Teil von Palmsonntag, von dieser Geschichte von Palmsonntag, den wir nicht so oft hören. Wir lesen es nicht so gern von der Tempelreinigung, Und dort lesen wir im Vers 12, dass Jesus in den Tempel trat und alle hinaustrieb. Und das ist interessant mit der Tempelreinigung, weil, denkt einmal daran, was wir gelesen haben, Jesus würde kommen auf einen Esel reitend, sanftmütig. Das ist interessant, weil in dem Zusammenhang, wo von der Sanftmut des Messias die Rede ist, dass er kommen würde als sanftmütige Person, lesen wir, wie er in den Tempel geht und alle hinaustrieb. Gottes Vorstellung, was Sanftmütigkeit ist, scheint eine ganz andere zu sein. Wenn es heißt, Jesus ist sanftmütig, denken wir, dass er so ein lieber Kerl ist. So nett und so freundlich und so still und so höflich. Aber Sanftmütigkeit Gottes sieht völlig anders aus. Gott ist voller Liebe und voller Gnade und gleichzeitig ist er voller Entschlossenheit, all das, was Ungerechtigkeit ist, nicht zu dulden. Das sehen wir hier ganz klar. Jesus kam, um Frieden zu stiften. Und das ist ganz wichtig hier, weil Frieden geschieht nicht dadurch, dass man sagt, Friede, Friede, es ist alles Friede. Friede muss gestiftet werden. Er muss erkämpft werden, mit anderen Worten. Das sehen wir hier ganz klar. Und wenn Jesus kommt, wird er stets alles zurechtrücken und zu dem ursprünglichen Bestimmung führen. Das betrifft für unser, das bezieht sich auf unser persönliches Leben, weil er liebt uns so, wie wir sind. Er liebt jeden Menschen so, wie er ist. Aber er liebt uns so sehr, dass er uns nicht lässt, wie wir sind. Weil es ist eine Seite, jemanden zu lieben, wie er ist, aber es ist eine andere Sache, jemanden so sehr zu lieben, dass man nicht zulässt, dass diese Person so bleibt, wie sie ist. Und deswegen hat es Jesus hingegeben, dieser Berufung, uns wiederherzustellen. All die Dinge, die in unserem Leben sind, die nicht von ihm sind, herauszuwerfen, so wie er es auch in diesem Tempel tat. Das ist, was passiert, wenn er in einem Ort einzieht. Er offenbart sich als Retter, als Herr und Wiederhersteller. Und die Frage ist nun, die sich dem anschließt, was wir tun können, damit er an einem Ort einziehen kann. Damit er gebührend empfangen wird. Damit er Retter, Herr und Wiederhersteller sein kann. Und es gibt einen anderen Begriff, den die Bibel gebraucht, die dieses Einziehen beschreibt. Und das ist ein Begriff, den Jesaja gebraucht und prophetisch ausspricht. Jesaja 40 in den Versen 3 bis 5. Da heißt es, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt einen Weg. Dieses Wegbahnen ist ein anderer Ausdruck, um zu beschreiben, was es bedeutet, wenn man Jesus einziehen lässt. Einen Weg zu bahnen, redet von unserem Teil, den wir tun können, damit er als Retter, Herr und Wiederhersteller einziehen kann. Unser Leben, unsere Gemeinschaften, unsere Städte, in die Nationen. Und wisst ihr, einen Weg zu bereiten, ist nicht immer einfach. Weil ein Weg muss da bereitet werden, wo kein Weg ist, wo noch nichts vorhanden ist. Und darum heißt es hier bei dem Propheten Jesaja, es heißt, bereitet einen Weg in der Einöde, in der Wüste, in der Wildnis. Es ist interessant, wenn wir diesen Begriff einfach mal, was auch gebraucht wird in dem Vers, ist einmal die Rede von dem Weg und dann heißt es, baut eine Straße. Und dieses Wort Straße hier ist sehr interessant, weil es redet von einem Viadukt. Ein Viadukt ist das, was die Römer gebaut haben früher schon. Ich glaube, die Via Appia oder wie sie heißt. Ja, eine ganz bekannte Straße, die immer noch zu begehen ist, zu befahren ist. Ein Meisterwerk des Straßenbaus. Und die Römer haben damals schon ein unglaubliches Wegenetz, Straßennetz gebaut. Die haben dieses verstanden, diese Viadukte aufzubauen. Es ist ein erhöhter Weg. Ein Viadukt ist ein erhöhter Weg. Wir würden heute sagen, in unserem Zeitalter, eine Autobahn. Baut, sagt der Prophet hier, baut eine Autobahn, dass Gott kommen kann. Und ihr wisst, Bestimmt, ihr könnt euch das denken. Eine Autobahn zu bauen ist mit immensen Kosten verbunden. Wisst ihr, dass in der heutigen Zeit nur ein Autobahnmeter in der Schweiz, wisst ihr, wie teuer der ist, den zu bauen? Wer möchte mal raten? Also ein Meter, ein Schritt. Ja, ein Meter. Eine Million? Ein Meter. Ja, nicht ein Kilometer, sondern ein Meter. Irgendwelche Ideen? Also es kostet heute, ein Autobahnmeter in der Schweiz kosten heute zwischen 50.000 und 250.000 Franken. Je nach Topografie, je nach Herausforderung. Überlegt mal, ein Meter, wie kostenintensiv ist das? So viel Geld. Ihr könnt euch vorstellen, was alles über die Jahre gebaut wurde. Ich glaube, das Autobahnnetz in der Schweiz, ich glaube, 1.900 Kilometer oder irgendetwas, was da für Gelder drinstecken. Wenn man eine Autobahnausbau von 2 auf 3 Spuren macht heutzutage, bei komplett laufendem Verkehr, das ist ja erschwert das ja alles, dann kostet aktuell ein Meter etwa 90.000 Franken. Also da kriegt man eine Wertschätzung gegenüber den Straßen, stimmt's? Wenn man das so, wenn man diese Dimension mitbekommt. Aber der volkswirtschaftliche Nutzen ist so groß, dass wenn diese Straße einmal fertiggestellt ist, mit all diesen Aufwand, all den Kosten, all der Zeitintensität, alles, was dort in Planung reingeht, wenn es einmal fertig ist, kann man sich eben zügig und komfortabel fortbewegen. Und ich bin dankbar für die Autobahn. Ob die Schweizer Autobahnen und die deutschen sind immer noch besser, weil man dort in vielen Teilen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung noch fahren kann. Also wenn du wirklich Befreiung brauchst, dann fährst du nach Basel und hinter der Grenze, da geht es so richtig, nur für ein paar Kilometer, dann ist es schon wieder, das soll erfüllt. Ja? Das ist so stark, das ist jedes Mal ein so herrlich befreiend, oder benehme ich mich anschließend wieder. Das ist jedes Mal so, es ist einfach schön. Das ist einer der Hauptgründe, warum man nach Deutschland fahren sollte zurzeit. Ja? Freiheit auf der Autobahn, noch. Genießt es, solange es noch gibt. Wisst ihr, das ist ein Bild dafür, wie es auch ist mit diesem geistlichen Weg, den wir bahnen für Gott. Es ist kostenintensiv, zeitintensiv. Aber wenn dieser Weg einmal geschaffen ist, sprich mit anderen Worten, wenn so ein geistlicher Durchbruch geschehen ist in unserem Leben, in unseren Familien, in unseren Gemeinden, dann geht es unter Umständen sehr schnell voran. Das ist ja das Schöne und das ist das, wofür wir glauben. Das macht den ganzen Unterschied, wenn wir es schaffen, diesen Weg zu bahnen für Gott, dann laufen die Dinge. Und es ist natürlich auch ein Bild für die Generationen, die für uns hergegangen sind, die Durchbrüche, die wir in unserer heutigen Zeit bewirken, für uns persönlich, für unsere Familien und so weiter und so fort, da werden auch die nächsten Generationen noch profitieren. Wir alle profitieren von diesen Wegen, Wegen, die mühevoll unter viel Aufwand gebaut wurden während der Kirchengeschichte. Denken wir an die Reformation, denken wir an die Vorreformatoren. Wie haben die gekämpft? Wie haben die für Wahrheiten ihren Kopf hingehalten? Sind verfolgt worden, sind zu Tausenden hingerichtet worden, weil sie vielleicht nur glaubten, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Und wir haben es heute auf unserem iPad, auf unseren, überall auf dem Internet. Und wir schätzen das gar nicht mal so, dass wir das immer zugänglich haben. Aber da haben Generationen vor uns, die haben sich hingegeben, damit das geschehen kann. Sie haben einen Weg gebahnt. Menschen haben sich dafür hingegeben, sie sind verfolgt worden, nur weil sie glaubten, dass Gott möchte, dass wir uns taufen lassen, dass wir den Weg Jesu gehen und uns durch die Taufe, durch die Wassertaufe bekennen für die zur Nachfolge von Jesus. Und wie kann das unwichtig sein? Was für ein Gewicht, was für ein Preis wurde da bezahlt? Und ich könnte weiter und weiter gehen. Wie viele Generationen, wie viele Menschen haben enormen Druck ausgehalten, weil sie glaubten, dass christliches Leben nicht nur ein Leben ist, wo man nach Geboten und nach gewissen Gesetzen einfach sein Leben aus moralisch gestaltet, sondern dass da jemand ist, der Geist Gottes, der uns befähigt und freisetzt, große Dinge zu tun und auch der uns ausrüstet mit den Gaben des Geistes. Ich bin so dankbar dafür, dass wir profitieren heute von all diesen Wegbereitern, die diesen Weg bereitet haben, unter enormer Anstrengung und Kostenaufwand. Wie können wir nun auch heute für uns und für uns auch folgende Generationen und persönlich in unseren Gemeinschaften, unseren Familien, in unseren Städten und so weiter und so fort einen Weg bereiten für die Offenbarung des Messias, für das Kommen von Jesus? Was können wir tun, damit seine erlösende Herrschaft wirksam werden kann? Und interessanterweise finden wir hier bei Jesaja in dieser Passage viele Parallelen wieder, die mit dem Einzug von Jesus in Jerusalem am Palmsonntag zu tun haben. Und ich möchte euch hier auf diese Dinge aufmerksam machen, die hier erwähnt werden. Und wir werden sie wiedererkennen in der Palmsonntagsgeschichte. Das Erste, was es bei Jesaja heißt, nachdem gesagt wird, bereitet einen Weg, eine Autobahn in der Einöde, ist, ich lese einfach mal hier in Vers 4, jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Höckrige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Das Erste, was ich herausholen möchte, ist, stehe immer wieder auf im Glauben. Hier ist die Rede von den Tälern. Und ich glaube, dass diese Täler davon sprechen, von den Niederlagen, von den Tiefpunkten unseres Lebens. Denken wir, wir haben heute Morgen etwas gehört von Josef, der im Gefängnis war, im dunklen Verlies, am Tiefpunkt seines Lebens. Und vielleicht kennst du auch Tiefpunkte deines Lebens. Und da kommt Gott und sagt, dieses Tal möchte ich erhöhen. Steh wieder auf, lege die Trauerkleider ab und ziehe dein Lobpreisgewand an. Denk an die Geschichte von Palmsonntag, was dort geschah. Die Menschen legten ihre Kleider ab, ihre alte Identität, alles Alte legten sie ab und warfen es dem Messias, der auf dem Esel reitend kam, zu Füßen. Entwickle wieder ganz neu einen Lebensstil der Dankbarkeit. Sei dankbar. Lass dein Leben erfüllen mit Lobpreis. Und das hat alles mit Glauben zu tun, weil normalerweise im Leben sieht es nicht so aus, als wenn es irgendwie immer so heiter und Sonnenschein gibt, sondern es ist wolkig und regnerisch und betrübt oftmals. Aber im Glauben wissen wir, hinter den Wolken, da ist die Sonne der Gerechtigkeit. Da ist der Sohn Gottes. Und wir können ihn sehen durch die Wolken hindurch. Wir wissen, er ist da. Und das können wir durch den Glauben tun. Und wisst ihr, das ist so ermutigend, weil wir Christen werden ja auch Gläubige genannt. Und jetzt ratet mal, warum das ist. Warum werden wir Gläubige genannt? Warum? Weil Glaube so zentral ist für unser Leben. Ohne Glauben kommen wir keinen Millimeter weiter. Wir bekommen, egal wie wir uns anstrengen, keinen Meter Autobahn gebaut, um den Weg zu bereiten. Zweitens, lege deinen Stolz beiseite. Und hier möchte ich, ja, bei diesem freudigen Anlass, bei diesem Tag, möchte ich das so richtig auch betonen. Lege deinen Stolz beiseite. Wir haben alle damit zu tun. Wenn es etwas gibt, wo jeder Mensch ausnahmslos, wie nett und gut er ist, zu kämpfen hat, ist es genau mit diesen Dingen. Und hier sagt Jesaja, jeder Berg soll erniedrigt werden. Um einen Weg zu bahnen, müssen nicht nur die Täler aufgefüllt werden, sondern auch die Berge müssten mal so richtig nieder, runterkommen. Und das ist der Berg der Selbsterhebung. Wir Menschen, wir neigen dazu, uns selbst zu erheben. Man nennt es heute diesen Ausdruck Hybris. Habt ihr vielleicht schon gehört, diesen Begriff Hybris. Selbsterhebung, Selbstüberschätzung. Wir Menschen, mehr oder weniger, wir alle leben mit dieser Selbstüberschätzung. Es ist immer besser wissen zu wollen, ich als Ehemann weiß es immer besser als Judith, meine Ehefrau, und lebe mit dieser Hybris, ja, und muss auch immer wieder eingestehen, dass ich es doch nicht so weiß. Und natürlich, wenn es zu Gott kommt, wir wissen es permanent besser als Gott. Das würden wir nie so sagen, auch schon gar nicht als Christen, aber oftmals ist es so, weil wir uns so oft nicht an dem orientieren wollen, was Gott gesagt hat in seinem Wort, sondern nach unserem eigenen Gutdünken gehen. Heute ist es so leicht, in dieser Weise vorzugehen. Und die Bibel, das Neue Testament, redet von dem Hochmut des Lebens, was sich ausdrückt in dieser Unabhängigkeit von Gott. Und das ist so menschlich. Und das einzige Mittel ist, das loszuwerden, ist, Das Gegenmittel von Stolz ist, der Berg muss ein bisschen tiefer kommen, Demut. Und Demut ist keine Gabe von Gott. Demut bekommt keiner von uns geschenkt. Demut ist eine Entscheidung. Wir entscheiden uns, uns zu demütigen. Darum wird das gesagt. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Es wird dir nicht geschenkt. Es ist keine Gnadengabe, demütig zu sein. Man lernt es, indem man immer wieder sagt, Gott, du zuerst. Du hast recht und ich füge mich dem, was du sagst. Hier sehen wir, wie sehr das zusammenhängt mit dieser Offenbarung, dass Jesus König ist und als König einziehen möchte in unser Leben. Und wisst ihr, es gibt natürlich eine falsche Demut, was eigentlich versteckter Stolz ist. Und davon rede ich heute überhaupt nicht. Es gibt eine falsche Demut. Das sieht alles so demütig aus und versteckt sich so hinter diesem demütigen Gehabe. Ihr wisst, was ich meine. Nichts anderes ist das als eine andere Form von Stolz. Weil demütige Menschen haben nichts zu verstecken. Sie können die sein, die sie sind. Sie können freimütig sein und sie selbst sein. Und wahre Demut lernt man am besten von Jesus selbst. Denn Jesus sagte, kommt her zu mir, all ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn es denn eine Person gibt, von der man Demut lernen kann, dann ist es Jesus. Und wenn ich Evangelien lese, es kommt mir nie vor, dass Jesus so ein religiöser, verschrobener Typ ist, der so in falscher Demut daherkommt. Jesus war die freiste Person, die es gab hier auf der Erde. Er war die Person, die unbekümmerter, freimütiger, klarer nicht hätte sein können. Und er war von Herzen demütig. Ja, und die Frage ist, es ist interessant, dass Jesus hier in dieser Stelle sagt, kommt her zu mir, all ihr mühseligen und beladen. Ich glaube, dass mühselig und beladen sein daherkommt, wenn wir erhöhte Berge in unserem Leben haben. Wenn sich Berge erheben und wir noch nicht Gott erlaubt haben, dass er sie niederbringt. So viel Mühe, so viele Dinge, die nicht gut laufen, hat man doch so oft selbst verzapft. Ja? Und ich weiß das von meinem eigenen Leben. Ja? Wenn Sachen nicht gut laufen, ja, und natürlich ist es immer gut, wenn man jemandem Schuld geben kann. Das ist der Vorteil, wenn man verheiratet ist. Man kann dann immer sagen, ja, du warst es, ja, deine Schuld. Oder dass man, wenn man gläubig ist, dass man sagen kann, Gott, warum lässt du das zu? Du bist schuld. Und Gott auf die Anklagebank setzt. Aber lege deinen Stolz beiseite. Das Dritte, was wir hier sehen in Jesaja ist, es ist die Rede von dem Höckrigen, was zur Ebene werden soll. Also alles Krumme und Schiefe soll ausgerichtet werden. Und das ist eben Nummer 3, lebe kompromisslos. Erlaube Jesus, mit jedem Kompromiss in deinem Leben zu handeln, ihn aufzuzeigen und zu entfernen. Alles rauszunehmen aus deinem Leben, was dort nicht hingehört. Und jetzt kommt die Geschichte mit der Tempelreinigung uns natürlich sofort in Sinn, weil das ist genau geschehen in Jerusalem. Da hat sich etwas eingeschlichen in dieses Haus Gottes, in den Tempel Gottes, der wir ja sind, beziehungsweise die Gemeinde Jesu ist. Da haben sich Dinge eingeschlichen, die gehörten da einfach nicht hin. Immer mehr so ein bisschen, wie das geht. Immer so ganz scheibchenweise, Salamitaktik. Immer mehr. So geschehen Kompromisse. Kompromisse geschehen nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess. Und er möchte, dass wir ihm die Erlaubnis geben, all diese Kompromisse in seinem Leben aufzuzeigen und zu entfernen. Alles, was nicht in sein Haus gehört. Und er reinigt auch heute noch sein Haus von all den Dingen, die uns des wahren Lebens berauben. Jesus, denkt dran. Jesus hat gesagt, ihr habt das Haus Gottes, was ein Gebetshaus ist, ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Einen Ort von Räubern. Und das ist interessant, weil es gibt tatsächlich jemand, der Räuber genannt wird im Neuen Testament. Jesus sagte, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, sagt Jesus, um euch Leben zu geben, Leben im Überfluss. Die Räuberhöhle steht dafür, für einen Ort, wo uns permanent Dinge, Lebensqualität genommen wird. Und er möchte, dass all diese Dinge, diese Lebensqualität, die uns da genommen wird durch diese Räuber in dem Haus, dass diese Dinge verschwinden. Und deswegen sollte es uns auch nie wundern, wenn in unserem Lebenshaus es manchmal drunter und drüber geht. Ja, wenn der Staub so richtig aufgewirbelt wird und einige Dinge auf der Straße landen. Das ist manchmal notwendig. Das nennt man Frühlingsputz. Und vielleicht bist du ja gerade auch in einer Zeit, wo du diesen Frühlingsputz erlebst. Ich finde das ganz passend für die Jahreszeit. Frühlingsputz, manchmal brauchen wir das. Und wir Menschen brauchen das immer wieder, in uns zu gehen. Nicht um uns selbst Verdammnis und zu sagen, ach, wie schlecht und wie elend wir sind, sondern zu sagen, Gott, wenn es da irgendetwas gibt, einen Weg der Mühsal in meinem Leben, irgendetwas, was da nicht hingehört, irgendetwas, wo ein Räuber sitzt in meinem Haus und es zu einer Räuberhöhle macht, zeige es auf. Ich will das nicht haben in meinem Leben. Ich bin dazu bestimmt, in einem Leben des Überflusses zu leben, was du mir verheißen hast. Lasse ihn so einen richtigen Frühlingsputz einmal tun. Es ist so befreiend, wenn man mal es geschafft hat. Ich denke, ich kenne keine Person, die nicht damit kämpft, Sachen loszuwerden. Die schon mal gesagt hat, oh Mann, wenn ich unsere Wohnung ansehe, so viele Sachen, die ich gar nicht brauche. Wenn ich meinen Schrank aufmache, da sind so viele Sachen drin, die brauche ich nicht. Ich höre ständig Leute, die damit zu kämpfen haben. Ich komme aus einer Familie, ich selbst, aus einer Familie, die ich als Hoarder bezeichnen würde, die alles gebrauchen können. Meine Eltern, die konnten alles gebrauchen, mein Vater ganz besonders. Der hat alles aufgehoben. Das ist wahrscheinlich dieses Nachkriegssyndrom, wo man denkt, man will das einfach Vorsorge treffen und nicht erlauben, dass irgendetwas, eine Mangelsituation eintritt. Und wie viele von uns kämpfen permanent damit, zu viele Dinge zu haben? Dann ist es die Zeit, aufzuräumen und den Sperrmüll zu bestellen, um diese Dinge abzuholen, zu entrümpeln, dein Leben ganz neu von allen Kompromissen zu befreien. Das sind die Dinge, die er tut, damit dieser Weg gebahnt wird, diese Straße in der Einöde, damit, und das ist die Auswirkung, und da kommen wir auch zum Ende heute Morgen, in Jesaja 40, Vers 5 lesen wir eben, warum diese Straße gebaut wird. Und hier heißt es im Vers 5 so stark ausgedrückt, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Also es wird nicht nur eine innerliche Herrlichkeit sein, dass du dich so glücklich und gut fühlst, sondern es wird sich etwas manifestieren, was keinem Menschen verborgen bleiben wird. Und das ist ein Zeugnis, was wir immer wieder erlebt haben, wenn man sich mit Erweckungsgeschichte beschäftigt, wie Gottes Herrlichkeit wahrgenommen wurde. Von Menschen, die mit Gott überhaupt nichts am Hut hatten, die plötzlich spürten, sie müssen umkehren zu Gott, weil die Herrlichkeit Gottes so stark war, das Ziehen des Heiligen Geistes so stark war, das Licht so hell war, dass sie gar nicht anders konnten, als sich an Gott zu wenden. Und da gab es diese gewaltigen Aufbrüche. Wir denken an die vielen Erweckungsbewegungen, die es in den letzten Jahrhunderten gegeben hat. Mächtiges ist geschehen. Das war kein Menschenwerk. Das hätte ein Mensch nie tun können, so gut er auch begabt er auch ist. Keine Predigt hätte es bewirken können, was in diesen Zeiten der Erweckung möglich ist. Und so soll es auch heute sein. Die Herrlichkeit wird sich offenbaren. Jesus selbst ist ja die Herrlichkeit Gottes. Amen. Das wissen wir, das sagt Johannes. Er sagt, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als die, wie eines eingeborenen Sohnes des Vaters, Johannes 1,14. Diese Herrlichkeit zu erfahren, ihn zu erkennen, seine Gegenwart in unserem Leben tragen zu dürfen, ein Tempel seiner Gegenwart zu sein, das ist das größte Vorrecht. Und das ist es alles wert, diese Prozesse durchzugehen. Und ich möchte heute Morgen euch einfach einladen zu einer Zeit der Reflexion. Und wie gesagt, Reflexion, Selbstreflexion ist nicht zu denken, oh, ich bin so schlecht, ich bin so elend, ich bin nicht würdig und so weiter. All diesen Mist, diesen religiösen Mist. Ich möchte euch einladen zu einer Selbstreflexion, wo wir ganz schlicht und einfach sagen, Herr, rede zu mir. Gibt es irgendetwas, wo ich mein Leben entrümpeln muss, wo Kompromisse verschwinden muss? Dann will ich das tun. Komm und schmeiße die Händler raus aus meinem Lebenshaus. Komm und zieh du ein. Zieh du in meinem Leben ein. Ganz neu. Als Retter, als Herr und als Wiederhersteller. Stelle her, was du gedacht hast. Meine Lebensberufung, stelle sie wieder her. Ich will nicht nur einfach im Kreis gehen, sondern ich will dazu beitragen, dass diese Straße gebaut wird. Und andere Generationen, die nach mir kommen, davon profitieren, von diesem Wirken Gottes.